Ja, Hans Helmut, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung und allen Organisatoren auch herzlichen Dank für die Einladung. Gestatten Sie drei Vorbemerkungen. Die erste ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich auf den Titel der Verrat am Tod mit einem Fragezeichen steht, ob ich darauf eine Antwort geben werde. Eine zureichende oder eine hinreichende Antwort, das werden wir sehen. Der zweite Hinweis, eine glückliche Hand der Organisation der Tagung hat mich zusammen mit Frau Hühn in diese Sektion gebracht und ich werde ebenfalls über den Tod sprechen. In einer Hinsicht werde ich einen Punkt diskutieren, den Frau Hühn in dem Gespräch zwischen Kierkegaard und Heidegger in das Zentrum gerückt hat, aber sozusagen als Voraussetzung diskutiert hat, nämlich die Präsenz des Todes im Leben. Und die Frage ist, kann man so einfach von der Präsenz des Todes im Leben sprechen? Das führt zu einer Auseinandersetzung mit Heidegger. Das liegt natürlich auf der Hand. Nur wenn das dann eine kritische Auseinandersetzung mit Heidegger werden sollte, heißt das nicht, dass damit die heideggersche Philosophie verabschiedet ist. Die dritte Bemerkung, dafür muss ich mich dann entschuldigen, ich werde einige Autoren auch zur Sprache kommen lassen, auf die schon Frau Hühn verwiesen hat. An Sartre wird man hier nicht vorbeikommen und an anderen Autoren. Nach diesen Vorbemerkungen gestatten Sie mir, dass ich mit einem Zitat beginne. Die blendenden, tiefsinnigen Weisen, in denen Heidegger mit dem Tode umspringt, wird sich der Tod schwerlich gefallen lassen. Diese Bemerkungen stammen, einige wissen es, von Edmund Husserl, der sie Ende August 1936 in einem Fragment niederschrieb, das den Titel »Die anthropologische Welt« trägt. In der Husserl-eigenen Nüchternheit begegnet er den heideggerschen Überlegungen mit der echten Phänomenologie, der, so fügt er dann hinzu, um dann zu verdeutlichen, was die echte Phänomenologie ist, der in der transzendentalen Reduktion begründeten Phänomenologie, in der der Tod als, ich zitiere Husserl in seiner nüchternen Art, in der der Tod als das Ausscheiden des transzendentalen Ego aus der Selbstobjektivation als Mensch verstanden wird. Der nach Husserl schillernden Fundamentalontologie Heideggers stellt der Begründer der Phänomenologie eine deskriptiv gewendete, jedoch durchaus überaus trockene und unsentimentale Transzendentalphilosophie gegenüber. In dieser lässt sich der Tod nicht alles gefallen. Nun wurde der Umgang mit dem Tod gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein besonderer Indikator für die Zeitkritik. Heidegger sieht den eigentlichen Tod der Ideologie des Mann geopfert, in der fortwährend vor dem Tod ausgewichen wird oder vor der eigentlichen Todeserfahrung. Noch deutlicher als Heidegger wird Scheler. Herr Kollege Arnold hat heute bereits kurz einmal auf Scheler verwiesen. Noch deutlicher wird Scheler mit Blick auf Versuche, den Tod durch wissenschaftliche Erkenntnis aus der Erfahrung zu löschen. Die Verwissenschaftlichung des Lebens führe zur Abdrängung des Todes. Ich zitiere Scheler aus Tod und Fortleben. 1913 fängt er die Überlegungen daran an und schreibt sie fort. Es ist aber ein unveröffentlichtes Fragment. Der Tod, so schreibt Scheler, diese härteste, sonnenklarste Realität, jedem sichtbar und zugänglich, jeden Tag mit größter Sicherheit und Klarheit gesehen, scheint sich für das Mikroskop der Analyse und Wissenschaft, in Anführungszeichen Wissenschaft, in eine Menge ineinander übergänglicher Kleinigkeiten zu verwandeln. Er droht unserem Auge zu entschwinden, er wird nicht angenommen und erklärt, sondern er wird wegerklärt. So Scheler. Wenn auch auf der Oberflächengrammatik zwischen Scheler und Heidegger kein Unterschied zu bestehen scheint, so zeigt doch die Tiefengrammatik allzu deutliche Differenzen. Denn um eine solche Kritik zu äußern, eine Kritik an einem falschen Todesverständnis, bedürfen wir nach Scheler keine sich selbst befreiende Todeserfahrung, sondern einen adäquaten Begriff des Lebens. Scheler bringt eine philosophisch begründete und argumentierende Biologie in Anschlag, um einem falschen Verständnis des Todes zu entgehen. Während Heidegger eine fundamental-ontologische oder später seinsgeschichtliche Thanatologie bemüht, um der modernen Todesverdrängung zu begegnen. Es scheint mir aber etwas anderes zu sein, im Namen des Lebens den Tod verstehen zu wollen oder das Leben im Namen des Todes begreifen zu wollen. Mit und nach der Publikation der Schwarzen Hefte ist Heidegger zum Gegenstand von zum Teil hitzigen Diskussionen geworden. Hier geht es wieder einmal um Heidegger. Vielleicht geht es aber auch zu viel um die Person Heidegger. Blicken wir auf die Beschreibungen Heideggers den Tod betreffend in Sein und Zeit, so sind die kritischen Auseinandersetzungen mit seinen philosophischen Thesen alles andere als neu, weder in ihrer Vehemenz noch in ihrer Aktualität. Denn an Heideggers Überlegungen zum Tod haben sich bereits sehr früh die Geister geschieden. Es sind nicht erst die Schwarzen Hefte, die einige an Heideggers Denken zweifeln lassen. Gerade seine Betrachtungen zum Tod führten dazu, Heidegger nicht blind zu folgen, sondern seine Philosophie auf den Prüfstand zu stellen. Ich werde darauf kursorisch in einem ersten nachfolgenden Abschnitt eingehen, in dem eine Auswahl der zahlreichen Auseinandersetzungen mit Heideggers Todesanalysen noch einmal ins Gedächtnis gerufen werden. Sie kennen sie, ich rufe sie nur noch einmal ins Gedächtnis. In den in Band 95 abgedruckten Überlegungen 11 der Schwarzen Hefte bemerkt Heidegger zum Tod. Ich zitiere: Keine Biologie und keine Anthropologie, aber auch keine Ethik reichen in das seinsgeschichtliche Wesen des Todes und seines Gegenwesens, das nicht die Geburt ist, sondern Zeugung und Empfängnis. Dies aber wieder, so fügt er hinzu, dies aber wieder in ihrem seinsgeschichtlichen Wesen gedacht und verschwiegen. Es stellt sich hier und andernorts die Frage, wie über den Tod gesprochen werden kann. Heidegger spricht ebenso beredt über ihn, wie er ihn eloquent verschweigt. Der Tod wird gedacht und zugleich verschwiegen. Dieses Schweigen ist jedoch kein Schweigen der Betroffenheit, der Erschütterung oder der Fassungslosigkeit angesichts des Todes. Es ist auch kein Schweigen, das einer Unbegreifbarkeit den Weg zu bereiten versucht. Es ist ein Schweigen, so wird man es wohl gelegentlich sagen müssen, das mit einem gewissen Gestus des Besserwissens vorgetragen wird. Dabei ist, blickt man auf die philosophische Diskussion des frühen 20. Jahrhunderts, Heidegger zuerst einmal nicht alleine, wenn er in Sein und Zeit den Tod neu zu positionieren versucht, indem er nicht als Gegenstück des Lebens, sondern als Moment des Lebens begriffen wird. Auf diese, wie es häufiger so genannt wird, Inversion des Todes, aber auf diesen Titel lege ich keinen Wert, Inversion des Todes, diese Einwicklung des Todes in das Leben und diese Verwicklung des Lebens mit dem Tod, in der die Ordnung von Leben und Tod neu arrangiert wird, will ich in einem zweiten Abschnitt eingehen und dabei unter anderem Blicke auf Husserl, Scheler und Plessner werfen. In diesem Abschnitt will ich zugleich die Konsequenzen ziehen und eine These zur Diskussion stellen. Eine These, die vielleicht dahin führt, dass die philosophische Auseinandersetzung mit dem Tod eine Grenze hat. Sie findet ihre Grenze in einem eigentümlichen, vielleicht sogar in einem notwendig befremdlichen Befund, in dem Umstand nämlich, dass wir in der Beschreibung des Lebens nicht auf den Tod angewiesen oder verwiesen sind, dass der Tod jedoch gleichwohl zur Natur des Menschen gehört. Oder anders ausgedrückt, der Tod gehört nicht zur Teleologie des Lebens, jedoch zur Natur des Menschen. Vielleicht hatte Plessner Ähnliches im Sinn, und Herr Esbach ist ja heute bereits im ersten Vortrag auf Plessner eingegangen, wobei ich andere Stellen von Plessner bemühe. Vielleicht hatte Plessner Ähnliches im Sinn, als er fast zeitgleich mit Sein und Zeit in den Stufen des Organischen und der Mensch ebenso prägnant und pointiert folgenden kurzen Satz notiert: Der Tod will gestorben, nicht gelebt sein. Mir scheint der Befund, dass das Verstehen des Lebendigen nicht auf den Tod angewiesen ist, gleichwohl aber der Tod zur Natur des Menschen gehört, eine Grenze darzustellen, über die die philosophische Reflexion nicht hinausgehen kann. Es ist in diesem Sinne auch kein Zufall, dass Husserl seine Überlegungen zum Tod, und das ist sehr schön nachzulesen in dem letzten Jahr erschienenen Band Grenzprobleme der Phänomenologie, dass Husserl seine Überlegungen zu dem Tod zu den Grenzproblemen der Phänomenologie und damit der Philosophie zählte. Und es könnte sein, dass Heidegger diese Grenze, wenn auch nicht überschritten, so doch in ihrer Rolle als Grenze der Philosophie nicht gesehen hat, nicht sehen konnte oder nicht, vielleicht auch nicht sehen wollte. Nur kurz zu Husserl, Band 42, der Husserlianer. Husserl ringt mit dem Tod und seine Überlegungen gehen dahin, dass er versucht, eben aus egologischer Perspektive deutlich zu machen, wie weit kann ich etwas über den Tod sagen? Und seine Antwort ist sozusagen geradezu klassisch, aber in dem Ringen mit dieser Antwort sehr beeindruckend. Er beschreibt den Tod als eben ein Einschlafen in einen traumlosen Schlaf ohne Wiedererwachen. Und bei jedem Schritt, bei dieser Bemerkung, merkt man, wie Husserl zögert, überhaupt das über den Tod zu sagen, nicht? Also sozusagen zurückschreckt geradezu vor dieser Überlegung. Nun, der letzte, dritte Abschnitt ist kurz. Er fragt schließlich danach, wie es um die Ideologieanfälligkeit steht, die das Thema unserer Tagung ist. Ich werde darauf keine abschließende, vielleicht noch nicht einmal eine befriedigende Antwort geben. Jedoch scheint es mir so zu sein, dass eine souveräne Philosophie dadurch ausgezeichnet ist, dass sie die Grenzen ihres Philosophierens erkennt, indem sie den Platz der Philosophie in der Welt zu bestimmen weiß, ohne dabei die Welt selbst zu verlieren. In Heideggers schwarzen Heften sind nicht nur diese Grenzen überschritten, es scheinen sich keine Grenzen mehr zu finden. Und sein Denken erscheint dem Leser als die Niederschrift eines Autors, der sich selbst zum Fan wurde und in dieser Autosuggestion sich selbst und die Welt vergessen hat. Ich komme zum ersten Teil, sozusagen die Rekapitulation einiger Positionen in der Auseinandersetzung mit Heideggers Todeskapitel in Sein und Zeit. Und hier werde ich insofern kürzen, Frau Hühn hat bereits so viel dazu gesagt zu Sein und Zeit und dem Todeskapitel, dass ich das nicht nochmal wiederholen muss, sondern ich werde direkt auf die Kritiker eingehen. Es gibt wohl keinen einzigen Aspekt der heideggerschen Bestimmung des Todes oder der heideggerschen Beschreibung des Todes, der in der nachfolgenden Rezeption und Diskussion nicht äußerst kritisch betrachtet und zum Teil mit scharfen Argumenten und Beschreibungen zurückgewiesen wurden. Und diese Diskussion setzt, Sie wissen es, sehr früh ein. Dolf Sternbergers, 1931, und wir sind schon bei Paul Tillich gewesen, bei Paul Tillich verfasste Dissertation Der verstandene Tod, eine der ersten Dissertationen überhaupt zu Sein und Zeit, setzt sich detailliert mit Heideggers These auseinander, dass über den Tod der anderen der Tod selbst, der eigentliche Tod, nicht erschlossen werden könne. Sternberger konzentriert sich in einer beispiellosen Virtuosität auf den Paragraph 47 von Sein und Zeit, die Erfahrbarkeit des Todes der anderen und die Erfassungsmöglichkeit eines ganzen Daseins. Er sieht darin den, ich zitiere Sternberger, Machtanspruch des einen sich erschließenden Todes, welcher keine anderen Tode neben ihm mehr duldet. Das Dasein spiele hier, so Sternberger weiter, eine a priorische Lotterie mit sich selber als Einsatz, aber es spielt sie allein, da ist weit und breit kein Partner. In den schwarzen Heften kommt Heidegger auf Sternberger zu sprechen. Bekanntlich hat Sternberger 1945 die Monatszeitschrift Die Wandlung herausgegeben, über deren, soweit ich das sehe aus den schwarzen Heften, über deren erstes Heft Heidegger Folgendes bemerkt. Und diese Stelle will ich dann doch vorlesen. Er bezieht sich also auf Die Wandlung, die Zeitschrift, die von Sternberger unter anderem mit herausgegeben wird, und dann im letzten Satz auf Sternberger selbst. Heidegger bemerkt in den schwarzen Heften, die Wandlung nennt sich eine unter den vielen, die Ratlosigkeit organisierenden Zeitschriften. Deutlicher hieße das Unternehmen die Erstarrung. nämlich in der Organisation des Abgestandenen. Jeder Denkende sieht, dass solches mattes, ungepflegtes und geschichtsloses Zeug nur möglich wird, weil hier die Jugend fehlt, jene Erfahrenen zwischen 25 und 30. Wo sind sie? Wer denkt an diese? Stattdessen machen sich nur jene breit, die sich für das Abgestandene dadurch legitimieren, dass sie beiseite gestanden und schon 1932 nichts begriffen und jetzt aus dem Abgestandenen einen Betrieb gemacht haben. Jetzt der letzte Satz, da kommt Sternberger vor. Ist etwa das lose Geschwätz des Herrn Sternberger mehr wert und anders im Grund als das aufgespreizte Gerede eines vormaligen nationalsozialistischen Schriftstellers und Zeitungsmachers? Wer solcher Art Dinge liest, muss wohl auf neue Art lernen, den Kopf zu schütteln. Es war nicht nur Sternberger, der bereits früh auf die monadologisch isolierende und egologisch überforderte Thanatologie Heideggers kritisierte, darauf hinwies und sie kritisierte. Auch Jaspers gehörte dazu, ebenfalls Paul Ludwig Landsberg, auch Karl Löwit. Doch es ist auch Eugen Fink, der nicht bereit ist, Eigentod und Fremdtod einfach gegeneinander auszuspielen. Ich zitiere Fink: Ist es denn sicher, so fragt Fink, dass der Einzelne wissender wird vor dem Tode als die endlose Kette der früheren Geschlechter? Vielleicht gibt es einen verhängnisvollen, so fährt Fink fort, vielleicht gibt es einen verhängnisvollen Solipsismus auch in der Todesphilosophie, nicht nur in der Erkenntnistheorie. Sartre, Frau Hühn hat bereits darauf hingewiesen und Sie kennen die Stellen, Sartre weist in das Sein und das Nichts bekanntlich mit Vehemenz darauf hin, dass die These der Unvertretbarkeit mit Blick auf den Tod kein Monopol beanspruchen könne. Wir sind nicht nur unvertretbar im Sterben. Die banalste Liebe, so Sartre, ist unersetzbar und einmalig. Keiner kann für mich lieben. Insgesamt bezweifelt Sartre die Funktion der Individualisierung und Personalisierung, die dem Tod zugesprochen wird. Kurz, so heißt es bei Sartre, kurz, es gibt keine personalisierende Kraft, die meinem Tod eigentümlich wäre. Ganz im Gegenteil, er wird mein Tod nur dann, wenn ich mich schon in die Perspektive der Subjektivität begebe. Meine Subjektivität, definiert durch das präreflexive Cogito, macht aus meinem Tod ein unersetzbares Subjektives, und nicht der Tod ist es, der meinem für sich sein die unersetzbare Selbstheit gibt. Aus einer ganz anderen Perspektive wird Heidegger von Marcuse und Adorno kritisiert. Wer wie Heidegger eine ontologische, so nennt Marcuse es, eine ontologische Inversion des Todes verfolge, entziehe dem Tod seine Unverfügbarkeit und gebe ihn umso mehr der Verfügung preis. Die Einordnung des Todes in das Leben verfällt, so könnte man auch sagen, den Lebensmächten, die über den Tod richten. Marcuse schreibt, ich zitiere, Einvernehmen mit dem Tod ist Einvernehmen mit dem Herrn über den Tod, der Polis, dem Staat, der Natur oder dem Gott. Auf die Passagen von Adorno hat auch schon Frau Hühn hingewiesen. Wieder anders ist die Kritik von Gadamer und Walter Schulz gelagert. Während Gadamer bezweifelt, dass die Einführung der Todesproblematik in Sein und Zeit zwingend und der Sache wirklich angemessen ist, verweist Schulz darauf, dass die Fragestellung grundsätzlich nicht außerhalb eines moralphilosophischen Rahmens erörtert werden könne. Die Verbundenheit, so heißt es bei Schulz, die Verbundenheit zwischen den Menschen, die sich angesichts der gemeinsamen Todesbestimmtheit auftut, behält auf ihrem Grunde, das heißt im Gedanken der allgemeinen Vergänglichkeit, die Form der Negativität bei. Aber sie weist doch zugleich darauf hin, dass der Einzelne nicht gebannt auf sein eigenes bevorstehendes Ende starren muss, sondern über seinen Tod hinaus zu denken vermag mit Blick auf die allen gemeinsame Aufgabe, auch angesichts des Todes das innerweltliche Leiden zu mindern. Ich will dieses Panorama, das keineswegs vollständig ist, hier beenden. Natürlich ließe sich die Liste der Kritik weiter fortsetzen. Im Folgenden will ich jedoch einen Punkt vertiefen, der bereits unter dem Titel der Inversion des Todes angeklungen ist und der jenseits der einzelnen Aspekte, die Heidegger in seinen Todesanalysen heraushebt, von, wie ich denke, zentraler Bedeutung ist. Kann man, so will ich fragen, Heidegger tatsächlich folgen, dass das Leben mit dem Tod ein gemeinsames Geschäft macht? Und ist es wirklich so selbstverständlich, dass die Frage nach dem Ganzsein können, auch wenn wir darunter die Eigentlichkeit verstehen, dass die Frage nach dem Ganzsein können des Daseins mit einer Thanatologie beantwortet werden muss oder zumindest mit Hilfe, dass das die letzte Antwort ist, will ich nicht sagen, mit der Hilfe einer Thanatologie in Angriff genommen werden muss. Damit komme ich zu dem nächsten Abschnitt. Unter der Inversion des Todes ist die These zu verstehen, dass dem Tod gegenüber dem Leben in dem Sinne eine Priorität eingeräumt wird, weil erst der Tod das Leben verständlich mache und das Leben selbst ein Leben zum Tode sei. Der Tod erscheint dann als ein, wenn auch häufig, verdrängtes oder verheimlichtes, verdecktes oder verborgenes Telos, Ziel des Lebens. Diese These ist historisch mit Blick auf das frühe 20. Jahrhundert keineswegs selbstverständlich. Wie etwa die Bemerkung Wittgensteins im Traktatus zeigt, in der er darauf hinweist, dass der Tod kein Ereignis des Lebens ist. Denn mit dem Tod ändere sich nicht die Welt, sie höre vielmehr auf. Eine ähnliche Position findet sich etwa auch bei Carnap, der die Frage nach dem Rätsel des Todes zwar als eine Frage zulässt, wie lebenspraktisch mit der Situation des Todes umzugehen sei, der jedoch zu verdeutlichen sucht, dass auf solche Rätsel in einem strikten Sinne keine Antworten gegeben werden können. Denn im Gegensatz zu Fragen, die beantwortet werden können, antwortet man nicht auf Rätsel. Man kann nur mit ihnen umgehen. Beiden Positionen gemeinsam, also der Wittgensteinschen und der Carnapschen, also Carnap bezieht sich auch an diesem Punkt auf Wittgensteins Traktatus, beiden Positionen gemein ist eine ethisch-metaphysische Zurückhaltung. Nun, das sind sozusagen Theorien, die nicht die Inversion des Todes in Angriff nehmen. Bei Scheler sieht das anders aus. Bei Scheler heißt es, ich zitiere, der Tod ist also nicht ein bloß empirischer Bestandteil unserer Erfahrung, sondern er gehört zum Wesen der Erfahrung jedes Lebens und auch unseres eigenen, dass sie die Richtung auf den Tod hat. Der Tod gehört zur Form und zur Struktur, in der uns allein jegliches Leben gegeben ist und unser eigenes wie jedes andere und dies von innen und von außen. Er ist, so Scheler weiter, nicht ein Rahmen, der zufällig zu dem Bilde einzelner psychischer oder physiologischer Prozesse hinzukommt, sondern ein Rahmen, der zu dem Bilde selbst gehört und ohne den es nicht das Bild eines Lebens wäre. Wiederum Tod und Fortleben Scheler. Mir scheint, dass die Denkbewegungen, die auf eine Inversion des Todes in das Leben zulaufen, wie etwa diese Denkbewegung Scheler, und ich will es nochmal sagen, dieses Tod- und Fortleben-Kapitel von Scheler ist wesentlich prägnanter noch als sozusagen das, was Heidegger dazu sagt, also noch wesentlich deutlicher. Diese Denkbewegungen, die auf eine Inversion des Todes in das Leben zulaufen, in einem gewissen Sinne unklar bleiben oder undeutlich bleiben. Denn in dem vorgetragenen kurzen Zitat bei Scheler tauchen zwei Bemerkungen zum Tod auf. Zum einen verweist Scheler darauf, dass er zum Leben gehöre, dass das Leben die Richtung auf den Tod hat. Zum anderen sagt er vom Tode, dass er ein Rahmen sei, in dem das Bild des Lebens verständlich werde, und er fügt hinzu, dass dieser Rahmen zum Bild gehört. Scheler kann deutlich machen, dass hier ein Unterschied besteht. In dem einen Fall taucht der Tod in einem Gedanken der Finalität auf, in dem anderen Fall ist vom Tod als einer strukturierenden oder rahmengebenden Gewissheit die Rede. Mir scheint aber, dass insgesamt in denjenigen Philosophien, die sich auf den Weg machen, das Leben zu verstehen und den Tod als ein Moment des Lebens zu begreifen, eben diese Unklarheit auszumachen ist. Denn die Rede von dem Tod als Ziel des Lebens oder von dem Leben, das auf den Tod gerichtet ist, verstellt den Zugang zu unserem ursprünglichen Verständnis von Leben. Und hier, so scheint mir, kommt der Tod nicht vor. Unser Verständnis vom Leben scheint mir eng an unsere Beschreibung von Lebensformen gebunden zu sein. Mit dem Titel Lebensformen verbinde ich nicht Phänomene, die man mit den Ausdrücken Lebensstilen oder Lebensweisen verbindet. Ich denke vielmehr bei Lebensformen an das Leben unterschiedlicher Spezies, also an das Leben von Pflanzen, Tieren und Menschen. Unser primordiales, ursprüngliches Lebensverständnis gewinnen wir dabei nicht durch die, sozusagen durch die Rekapitulation der Biologie. Wir gewinnen es nicht durch eine Theorie der Vererbung der Evolution oder durch eine Theorie des kausalen Zusammenhangs im lebendigen Organismus. Die Sinnressourcen unseres Lebensverständnisses liegen in dem Verstehen, was es heißt, als diese oder jene Lebensform zu leben. Ich mache es mal ganz einfach. Bei der Beschreibung der Lebensform von Rosen oder der Lebensform von Goldfischen werden wir auf Funktionen zurückgreifen, die im weitesten Sinne zur Lebensdienlichkeit gehören. Wir werden darauf verweisen, inwiefern dieses oder jenes Organ lebensdienlich ist. Wir sprechen darüber, welche Funktion die Dornen einer Rose besitzen oder welche Funktion die Flossen eines Goldfisches besitzen. In der Antwort darauf kommen wir auf die Lebensdienlichkeit, nicht den Tod, zu sprechen. Wir beurteilen diese Lebensdienlichkeit mit Blick auf die Reproduktion, die Nahrungsaufnahme oder aber mit Blick auf Fliehen oder Schützen. Nicht anders im Falle der Lebensform des Menschen. Der Gebrauch der Hände, das Gehen, Sprechen oder Lachen, das Versprechen, Verhandeln oder Erörtern werden mit Blick auf die Lebensdienlichkeit in der Lebensform Mensch hin verstanden. Diese Art der Lebensdienlichkeit ist nicht im einzelnen Organismus verortet. Es ist auch nicht bezogen auf das Überleben eines Einzelnen oder der Spezies, sondern sie ist bezogen auf die Lebensführung, die Lebensgestaltung oder kurz das Leben der jeweiligen Lebensform. Nur so auch lassen sich Defekte bestimmen. Der gebrochene Arm ist ein Defekt, weil er der Lebensdienlichkeit des Armes im Leben des Menschen widerstreitet. Die Gelenkschmerzen im Alter sind ein Laster, weil sie der Lebensdienlichkeit abträglich sind. Auch die einzelnen Organe werden mit Blick auf die Lebensdienlichkeit der jeweiligen Lebensform hin betrachtet. Das Bienenauge ist für die Lebensform der Biene lebensdienlich, nicht für die Lebensform von Maulwürfen. Und das Auge des Menschen ist für die Lebensform des Menschen lebensdienlich, nicht für die Lebensform von Flugmäusen. Diese wenigen und sehr einfachen Beispiele machen deutlich, dass unser Verständnis des Lebens an die Teleologie des Lebens von Lebensform, des Lebens von Lebensformen gebunden ist. Wir verstehen das Leben aus dem Leben, nicht aus dem Tod heraus. Wäre Letzteres der Fall, dann würden wir keine Defekte, Gebrechen oder Krankheiten identifizieren können. Der gebrochene Arm wäre in der Teleologie der Todesdienlichkeit eine Vollkommenheit, etwas Erstrebenswertes, nicht etwas zu Heilendes. Eine solche Auffassung ist uns aber zu Recht fremd, weil unser Verständnis des Lebens am Leben selbst orientiert ist. Dieser Begriff des Lebens, den ich hier in Anschlag bringe, ist ein ontologischer in einem ganz klassischen Sinne, nämlich im Sinne von Aristoteles, dass das Sein von Leben, von Lebewesen darin besteht, am Leben zu sein oder zu leben. Obwohl meine Argumente, ich habe mich ja sozusagen geoutet, an Aristoteles anknüpfen, so scheint doch auch Plessner im Grundsatz dieser Überlegungen zuzustimmen, der Überlegung nämlich, dass in unserem Verständnis vom Leben eine Teleologie liegt, in der gerade der Tod keinen Platz hat. Ich zitiere noch einmal Plessner aus den Stufen. Leben ist nicht Sterben, sein eigener Abbau, seine Selbstnegation, sondern es geht in die Entwicklung von Altersstufe zu Altersstufe, dem Tod entgegen. Und weil die Reifestadien in der Entwicklung nicht einfach Kompromisse zwischen zwei gegensinnig nebeneinander herlaufenden Tendenzen des Lebens sind, wächst das Leben dem Tode als seiner unbedingten Vernichtung zu und fällt ihm schließlich zum Opfer. Es ist, das ist dann das resümierende Zitat, die resümierende Pointe von Plessner, es ist ein gänzlich unbegründeter Tragizismus, dieses Gesetz so umzudeuten, dass der Tod zum unmittelbaren Wesensmoment des Lebens, das Sterben mit dem Leben identisch wird. Dann wäre wirklich auf rationale Weise dem Tod sein Stachel genommen. Sie sehen, das sind Positionen, die dieser Inversionsthese versuchen zu widersprechen. Die philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts scheint mir genau in diesem Sinne eine Philosophie des Lebens zu sein. Die zeigt, dass der Tod nicht einfach ein Moment des Lebens ist, sondern man könnte vielleicht sagen, als Frustration des Lebens zu begreifen ist. In diesem Sinne kann der Tod auch nicht ein Ganzsein-Können verbürgen. Denn das Leben ist immer nur aus seinem primären Ganzsein-Können als Leben zu verstehen. Es verwundert darum auch nicht, dass Heidegger gegen die philosophische Anthropologie mit den allerschärfsten Worten vorgeht, weil mit der Biologie ein Rivale, mit der philosophischen Biologie ein Rivale der Metaphysik auftaucht. Heidegger, Sie kennen natürlich die Stelle alle aus dem veröffentlichten Werk und in den schwarzen Heften findet er eben solche klare Worte. Heidegger hat ebenfalls in den schwarzen Heften scharfe Worte für die Anthropologie gefunden. Ich zitiere aus unterschiedlichen Heften, also 95 und 97. Alle Anthropologie, so heißt es etwa, ist der erklärte Verzicht darauf zu wissen, das heißt zu fragen, wer der Mensch sei. Die Kritik kennen Sie bereits, nicht aus anderen Schriften. Durch die Anthropologie werde der Mensch in eine Weise des Verstellens eingezwängt, die ihm selbst am ehesten erlaubt, seinem Wesen zu entgehen. Bei der Anthropologie gehe es um eine, ich zitiere wieder, Vermenschlichung des Menschen, welche den Menschen in seine Selbstsicherheit einrollt. Erst die Entdeckung, dass der Mensch um des Seins willen, so dann die Überlegung in 95, um des Seins willen sei, überwinde die neuzeitliche anthropologische Bestimmung des Menschen und mit ihr alle voraufgegangene christliche, hellenistische, jüdische und sokratische, platonische Anthropologie. Die scharfe Abgrenzung Heideggers gegen die Anthropologie ist allzu verständlich, denn, ich sagte es, der Thanatologie Heideggers widerspricht hier tatsächlich eine Biologie. Oder zumindest widersprechen, sagen wir mal vorsichtig, hier taucht ein Rivale auf, und zwar ein Rivale auf metaphysischem Feld. Eine Lehre vom Leben als Leben, die erstaunlicherweise nicht auf den Tod in der Form angewiesen ist, dass er ein Wesensmoment des Lebens sei. Und vielleicht ist dies auch der Grund, dass Heidegger ähnlich scharf in den schwarzen Heften gegen das Leben als einen Bezugspunkt der philosophischen Reflexion argumentiert, wiederum aus Band 96. Die Berufung auf das Leben, so schreibt Heidegger, die Berufung auf das Leben aber ist der erklärte Verzicht auf die Erfragung des Seins unter gleichzeitiger Anrufung des Seienden, ist die Verstrickung in die Seinsvergessenheit als Ausdruck der Kraft und der Macht. Wenn nun, wie ich zu zeigen versuchte, der Tod nicht zur Teleologie des Lebens gehört, wie kann dann vom Tod gesprochen werden? Ich sagte ganz zu Anfang, dass er gleichwohl zur Natur des Menschen gehört. Er gehört in dem Sinne zur Natur des Menschen, als Menschen, wie er nicht zur Teleologie des Lebens gehört. Es ist eine Gewissheit, die, wie Gehlen herausstellt, in einem gewissen Sinne irrational und nicht ergründbar ist. Mit dieser Gewissheit leben wir, doch wir leben nicht auf diese Gewissheit zu. Wir können sie uns auch nicht in dieser Form vergegenwärtigen. Und hier zeigt sich das zu Anfang von mir genannte Dilemma, dass der Tod nicht zur Teleologie des Lebens, gleichwohl aber zur Natur des Menschen gehöre. Hier, so könnte man vielleicht sagen, findet die philosophische Analyse eine Grenze. Literatur, Theologie und Kunst machen diese Grenze lebbar. Aber die Philosophie findet vielleicht an diesem Dilemma eine Grenze. Natürlich wäre noch einiges mehr anzuführen, wofür jetzt nicht der Platz ist. Ich will den Grundgedanken meiner Darlegungen fragend noch einmal einfangen. Welchen Sinn kann wirklich die Frage nach dem Ganzsein-Können des Daseins haben? Ist diese Frage vielleicht nicht einfach die Frage nach dem Leben als Leben? Ist es tatsächlich selbstverständlich, dass wir das Leben verstehen, indem wir den Tod begreifen? Könnte es nicht gar sein, dass unser Verständnis des Lebens in einem ursprünglichen Sinne gerade keinen Platz für den Tod lässt? Und schließlich, könnte es nicht sein, dass die Philosophie an einem Dilemma Halt machen muss, ohne es aufzulösen oder sich für eine der Positionen zu entscheiden zu müssen, an dem Dilemma, dass die Teleologie des Lebens keinen Platz für den Tod hat und dass der Tod gleichwohl zur Natur des Menschen gehört. Ich komme zum letzten, sehr kurzen Abschnitt. Es ist, so deutete ich bereits an, keineswegs nur Heidegger, der seine Gegenwartskritik am Umgang mit dem Tod orientiert. Lange vor Heideggers Diagnose, dass das Mann den Tod verdränge und die Angst vor dem Tod nicht aufkommen lasse, war es, und ich komme noch einmal auf Scheler zu sprechen, der deutlichere Worte fand, also sozusagen noch deutlicher in das Gewissen der Zeitgenossen einredete. Der moderne, so heißt es bei Scheler, der moderne westeuropäische Mensch, der, so Scheler in seinem grenzenlosen Arbeiten und Erwerben, sich als Typus seit dem 13. Jahrhundert in seiner Mentalität verbreitet habe, verstelle die Erfahrung des Todes. Dieser neue Menschentypus fürchtet nicht mehr den Tod, wie der antike Mensch, sondern so, wie sein grenzenloser Arbeits- und Erwerbstrieb ihn hinausträgt über alle Kontemplation und allen Genuss Gottes und der Welt, so narkotisiert er ihn auch gegen den Todesgedanken. Dieser moderne Mensch habe keine Erfahrung mehr von dem Tod. Er, und ich zitiere wieder, und es hört sich an wie Heidegger, nur 1913. Er rechne, kalkuliere mit ihm und versichere sich gegen ihn. Der Tod sei nicht mehr gefürchtet, denn seine Idee sei weggefürchtet. Wenn überhaupt, dann wird er nur noch als Katastrophe erlebt. Er wird, so Scheler weiter, nicht mehr ehrlich und bewusst, gestorben. Und niemand fühlt mehr und weiß, dass er zu sterben habe, seinen Tod. Wie Heidegger, so ist es auch Scheler, der Zeit- oder Ideologie kritisch herausstellt, dass der Tod auf andere übertragen werde, er selbst jedoch vom Tod unbetroffen sei und sich davon entlaste. Denn, so bemerkt Scheler, und so stirbt für ihn auch immer nur der andere. Und er selbst auch nur als ein anderer für die anderen. Er weiß nicht, er sterbe auch für sich. Scheler ist mit dieser Kritik fast deutlicher noch als Heidegger oder schärfer noch als Heidegger, und doch trennen beide Welten. Denn Scheler zeigt in letzter Instanz, dass die Warte, von der aus eine solche Kritik nur möglich ist, eine Metaphysik des Lebens, nur eine Metaphysik des Lebens als Leben sein kann. Nur von einem prägnanten Begriff des Lebens lässt sich eine solche Kritik wagen. Zeigt nun Heideggers Umgang mit dem Tod, dass seine Zeitkritik selbst anfällig war, Ideologien zu verfallen? Ich zögere darauf, eine Antwort zu geben. Denn man gerät allzu schnell in ein Spiel der Ideologien mit sich selbst. Ideologieverdacht steht gegen Ideologieverdacht und eine Lösung rückt in weite Ferne. Vielleicht ist es schlicht nicht nur sinnvoller, sondern auch wirksamer, danach zu fragen, was in Heideggers Philosophie einfach sachlich richtig und was sachlich falsch ist. Jenseits von Ideologiekritik ist es das einfache Geschäft der Philosophie, nach den Sachen selbst zu fragen und diese in ihrem je eigenen Recht auszuweisen, zu beschreiben und zu begründen. Dieser bescheidene Anspruch der Philosophie ist vielleicht der Stachel im Spiel der Ideologien mit sich selbst. Um dies sozusagen wieder ins Werk zu setzen, um eine wirklich zeit- und sachgemäße Diskussion mit Heidegger eintreten zu können und nicht in einem Heidegger-Bashing sozusagen zu enden, bedarf es etwas, was vielleicht vergleichsweise einfach ist und nur ein wenig Mut erfordert. Es bedarf, und da schließe ich mich Herrn Sommer indirekt an, der das als einen Punkt genannt hat, es bedarf vielleicht einer kritischen Ausgabe der Schriften Heideggers, ohne, Herr Klostermann, dass ich die bestehende Ausgabe damit schlecht rede. Aber es ist durchaus ein Desiderat, Denn die Philosophiegeschichte zeigt, dass mit den Ausgaben auch Renaissancen der Autoren einhergehen. Wenn dies nicht in Angriff genommen wird, dann fürchte ich, dass es Heideggers Philosophie schwer haben wird. Ob mit oder ohne schwarze Hefte, ob mit oder ohne einem adäquaten Verständnis oder besser noch des Lebens. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Und jetzt Fragen, Anmerkungen, Kommentare. E-Mail.
Ja, Herr Bermes, möchte ich gerne in zwei Punkten nachfragen. Das eine ist, und so will die Analytik des Todes, eine allgemeine Rückfrage, das betrifft auch das Referat von Frau Hühn, Tod und Sterben. Wie weit würde sich das ändern, wenn man den Begriff des Sterbens ebenso zentral in die Analyse einbeziehen würde wie den Tod? Ja. Also Tod sozusagen Ausblick auf das Nicht-mehr-Sein, Sterben, der Prozess vom Subjekt vollzogen oder erlitten, des Ausblicks, des Zugehens auf das Ende, des Abschiednehmens von allem anderen, was hier im Spiel ist. Damit verschränkt sich auch dann sozusagen dieses Problem des Solipsismus. Die Frage wäre, ob man nicht, sagen die Antithese zu dieser solipsistischen Todesanalyse gewissermaßen einen Schritt weiter in die Gegenrichtung artikulieren müsste. Ich denke, also um einen Autor noch zu nennen, den Sie jetzt nicht genannt haben, Paul Ricoeur in seinem Nachlassschrift Lebendig bis in den Tod, klar die These vertritt, das wirkliche Verhältnis zum Tod haben wir zum Sterben des anderen. Bezieht sich auf sehr intensive Passagen von Jorge Semprún in seinem Buch Schreiben oder Sterben oder Leben, wo er mit Erinnerung an seine Erlebnisse im KZ dieses Teilnehmen, Stichwort Solidarität, am Sterben der anderen als den Zugang zur Todesproblematik ausführt mit vehementer Gegenwehr gegen das Diktum von Wittgenstein, das Sie zitiert haben. Ja. Zudem, der zweite Detailpunkt, wenn Sie auch von Wittgenstein her oder dann von der philosophischen Anthropologie die These ausführen, der Tod ist nicht Leben, Teil des Lebens, Teil der Teleologie des Lebens und das dann unter dem Stichwort der Lebensform, mit der Sie arbeiten, ausführen, wäre meine Frage, wie ändert sich das, wenn man doch nicht Lebensform, sondern Leben nimmt, aber Lebensform gewissermaßen als etwas, was man aus der Außenperspektive, dritte Personperspektive beschreiben kann, das Leben aber als Prozess, der aus der ersten Personperspektive auch reflektiert werden muss.
Ja.
Und dann sozusagen hat man ein anderes Verhältnis des sich Verhaltens, des sich Beziehens auf sowohl das Sterben wie den Tod. Ja. Es mag dann immer noch sein, ich war, dass es die von Ihnen genannte Grenze der philosophischen Analyse ernst zu nehmen gilt. Da bin ich vollkommen einverstanden damit. Wobei ich denke, auch da wäre es dann sehr interessant, das ist vielleicht ja nicht unser Thema, auch die Literatur daraufhin zu prüfen, nicht wahr? Wie weit sie da kommt. Sie steht ja auch vor diesem Dilemma, entweder von außen oder von innen sozusagen. Die Autobiografie des Sterbens ist ja oft reflektiert worden, ist sozusagen eine paradoxe Grenzfigur. Ja.
Ja. Herr Angern, ich hoffe, dass ich auf alle Punkte zumindest halbwegs adäquat eingehen kann. Mein Ausgangspunkt, wenn ich von den Lebensformen gesprochen habe und das sozusagen in einer einfachen, sagen wir mal aristotelischen Figur, die vielleicht auch Schwierigkeiten hat, versucht habe zu rekapitulieren, besteht tatsächlich in einem phänomenologischen Problem, das, glaube ich, Husserl der Phänomenologie mit auf den Weg gegeben hat und an dem die Phänomenologie nicht so einfach vorbeikommt. Welche Art Evidenz habe ich, wenn ich über bestimmte Probleme spreche oder über bestimmte Fragen spreche? Und deshalb bemerkt Husserl, dass das mit der Todeserfahrung schwierig wird, diese Evidenzen genau zu benennen, und er ringt damit, eine Sprache zu finden. Auf der anderen Seite sagt er, wir haben allerdings eine Evidenz, eine primordiale Evidenz, die, und ich zitiere mal Husserl, um das in einen anderen Kontext zu bringen, die Naturgeschichte betrifft und die Urteile, die wir über die Lebensformen fällen. Er spricht tatsächlich auch von naturhistorischen Urteilen. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem ich mit den Lebensformen anknüpfen würde und sagen, tatsächlich jenseits der Differenz erste Person und dritte Person Perspektive. Ich würde die sozusagen zuerst einmal auch einklammern, diese Differenz, erste und dritte Person Perspektive, und fragen, wo liegen unsere Sinnressourcen, um über das Leben zu sprechen? Wie verstehen wir Leben? Und dann, glaube ich, ist es ein verständlicher Zugang, das über die Beschreibung von Lebensformen zu machen. Das ist der erste Versuch, das ist der Versuch der Antwort auf die Frage nach den Lebensformen. Und ich würde sozusagen, der Kern meiner Antwort besteht darin, zuerst einzuklammern die Differenz zwischen erster Personenperspektive und dritter Personenperspektive. Sie noch nicht sozusagen wirksam werden zu lassen, sondern tatsächlich nach den Sinnressourcen zu fragen. Und die in der Beschreibung dieser Lebensformen zu finden. Ich glaube, Sie haben schon einen wichtigen Punkt getroffen, wenn Sie sagen, wie verändert sich die Beschreibung, wenn sozusagen der Tod in seiner prägnanten Stellung relativiert wird und das Sterben in den Fokus rückt. Das war die erste Fragerichtung. Und da würde ich sagen, das ist ein Weg, der eine sinnvolle oder aus meiner Sicht eine fruchtbare Perspektive ist. Ich selbst neige dazu, dass man, wenn man das jetzt dreht auf die egologische Perspektive, Sterben in der ersten Personenperspektive, man sehr wertvolles Material tatsächlich findet, ohne dass ich sozusagen das jetzt einfach, weil es Husserl ist, nennen würde, tatsächlich bei Husserl, der das in einer unglaublichen Radikalität durchgezogen hat, aus der Ich-Perspektive, einer transzendental reduzierten Ich-Perspektive, sich zu überlegen, wie kann ich über den Tod sprechen? Und da wird sozusagen, wie er das paraphrasiert, ist das Sterben zu beschreiben als ein Einschlafen, das ich ganz zu Anfang sagte, als ein Einschlafen in einen traumlosen Schlaf ohne Wiedererwachen. Und das ist sozusagen, das ist ein Versuch, der bis an die Grenze der Phänomenologie geht. Und man sieht sozusagen Husserl sich immer beobachten und sich überlegen, ich bin fast über die Grenze der Philosophie, der Phänomenologie hinaus gegangen. Und zu Ricoeur würde ich Ihnen voll und ganz beistimmen. Also da würde ich keine Abstriche an dieser Stelle machen.
Danke für den.
Darf ich nur, Herr Müller, bevor ich eines sage, ich habe nicht gesagt, es gibt nicht den Tod. Ne? Also ich habe nur auf die Dilemmasituation, dass der in der Teleologie keinen Platz hat, aber gleichwohl zur Natur des Menschen gehört. Also das ist nur, man darf sozusagen, wenn man diese Analysen ernst nimmt, muss man die beiden Seiten der Medaille irgendwie in den Griff bekommen.
Ja, danke, dass Sie nochmal diesen Widerspruch aufgemacht haben zwischen der Teleologie des Lebens und dem Tod als Thema der Natur des Menschen. Eine Rückfrage in Bezug auf den Begriff der Endlichkeit, weil ich habe den Eindruck, als sind es zwei verschiedene Sachen, dass man sagt, der Tod hat eine gewisse Präsenz als etwas Provozierendes, der Stachel, der Tod in Form von Sterben anderer Personen ist eine Thematik. Aber rein jetzt auch aus der anschließend an die erste Personenperspektive, die Herr Angern reingebracht hat, ist es nicht einfach das Bewusstsein der schieren Endlichkeit des eigenen Lebens und die damit zusammenhängenden Zeitstrukturen nicht das, was unsere Teleologie als menschliche Lebensform oder die Teleologie unserer menschlichen Lebensform notwendigerweise prägt, und dass das vielleicht etwas ist, was, was Heidegger zu sichtbar machen wollte, was vielleicht in dem Pathos seiner Zeitanalyse untergeht. Aber dieser ganz simple Fakt der schieren Begrenzung durch den Tod, den man vielleicht dann auch gar nicht so hochspielen muss, ist das nicht etwas, was Sie in Ihrer Theologie doch bräuchten?
Ja, ich will das, Herr Müller, wenn ich das richtig verstehe, würde ich das weiterdenken und sagen, was ich hier als Dilemma beschrieben habe, ist gar nicht so weit weg von Heidegger. Also es ist vielleicht gar nicht, es hört sich auf den ersten Blick an, als wäre es sehr weit von Heidegger weg. Es ist vielleicht genau diese Dilemmasituation, die dennoch nahe an Heidegger heranführt. Meine Pointe ist, man muss dieses Dilemma benennen. Man muss auf diese Situation hinweisen und dann sagen, wie kommt die philosophische Analyse an welchem Punkt genau weiter? Ja, insofern sehen Sie, bin ich sehr zurückhaltend, dass man jetzt an dieser Stelle Heidegger, dass mit dieser Stelle Heidegger ab oder mit diesen Überlegungen Heidegger einfach abgetan ist. Es sind, glaube ich, systematische Nachfragen an Heidegger. So, die Endlichkeit, um auf diesen Punkt zu kommen, da müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich, Frau Hühn hat darauf hingewiesen, bereits auf Sartre hingewiesen, die Analysen Sartres, wir müssen uns sachlich mit ihnen auseinandersetzen. Die Endlichkeit könnte ja ein sozusagen verdeckter Terminus sein, immer wieder das Subjektivitätspotenzial der Todeserfahrung von anderer Seite einzufangen. Und Sartre verweist uns ja oder fragt Heidegger und stellt eine andere Position in den Raum, ist es tatsächlich so denkbar, dass der Tod in diesem Sinne ein Selbst in einem, die Todeserfahrung in einem, und zwar in dem heideggerschen Sinne mit allen Überlegungen, die daran anschließen, die Todeserfahrung tatsächlich zu einer Erfahrung des Selbstseins führen können. Und das ist, und das würde ich beziehen auch auf die Endlichkeitsfrage. Und da bin ich mit Sartre ein wenig zurückhaltend. Also die sartreschen Argumentationen sind nicht von der Hand zu weisen, dass, um das zu denken, was Heidegger denkt, man eventuell bereits die Subjektivität in dieser Form sozusagen nutzbar, in irgendeiner Form nutzbar gemacht hat oder sie mitschleicht oder sie in Funktion ist, ohne dass sie benannt wird. Und das würde ich auch sozusagen jetzt mit dem Begriff der Endlichkeit noch einmal in Verbindung oder in Zusammenhang bringen. Ich bin erstaunlicherweise bin ich näher bei Kierkegaard als man vielleicht denken könnte, denn dieses Kierkegaardsche Überlegungen funktioniert in einem Framework, in einem Rahmen, den ich für überzeugend halte. Nur Heidegger streift alle Rahmen der Überlegungen aus. Es ist keine Biologie, es ist keine Theologie, es ist keine Ethik, in der diese Überlegungen funktionieren. Ich habe es ja ganz zu Anfang genannt, auch in den schwarzen Heften sagt er, dass er sozusagen diese Überlegungen ganz, heute ist, ich glaube bei Herrn Sommer ist der Ausdruck gefallen, entgrenzt, nicht? Also ganz freistellt. Und das ist zumindest für mich nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Also sie werden nicht ganz freigestellt, weil sie nämlich in die Seinsgeschichte dann reingestellt werden, aber die Seinsgeschichte ist dann die Frage, ob sie das alles retten kann, was zuvor noch gesichert war an Evidenzen.
Danke für den Vortrag. Ich fand viele Ihren Kritiken oder die Kritiken, die Sie dargestellt haben an Heideggers Begriff des Todes ganz einleuchtend, und ich bin natürlich auch der Meinung, dass die Konzeption Heideggers, dass wir von dem Sterben des anderen nichts lernen können, nicht nur problematisch ist, sondern grundsätzlich falsch. Ich finde aber, oder ich habe ein Problem mit Ihrer Analyse der Thanatologie Heideggers oder der Inversion, wie Sie das genannt haben. Und Ich muss ganz vom Anfang an sagen, das ist keine Entdeckung Heideggers. Für Platon ist das ein sehr starkes Motiv, dass Leben melete tu tanatu sein sollte. Ja? Seneca schreibt auch in einem Brief an Lucilius, um nur zwei Beispiele ganz kurz zu nennen, dass es unser größter Irrtum sei, den Tod in der Zukunft zu erwarten. Hm. Der Tod sei zum größten Teil schon vorüber.
Ja.
Ich glaube, dass wenn man über diese Probleme und Problemkonstellationen spricht, muss man auch Heideggers Unterscheidung zwischen Sterben und Tod problematisieren. Und auch ganz stark machen.
Ja.
Weil Heidegger wollte natürlich Tod oder wollte durch Tod eben, durch diesen Begriff eben die Endlichkeit des menschlichen Lebens verstehen. Und nicht die biologische Seite sozusagen. Die natürlich, und deshalb hat er auch die Anthropologie kritisiert, dass das biologische Sterben sozusagen, ja, das sagt uns nichts über Leben. Das ist, wenn Sie meinen, das ist ziemlich klar. Die Frage ist nur, was wir von dem Tod über unser Leben lernen können.
Ja.
Und ich muss sagen, ich kann Ihnen überhaupt nicht zustimmen, wenn Sie meinen, dass Philosophie vor dem Problem des Todes Halt machen sollte. Vor allem, und dass man nur mit Theologie, Kunst und ich weiß nicht was weitermachen konnte.
Ja.
Weil insofern, weil eben, wie Sie gesagt haben, eben weil Tod eigentlich zur Natur des Menschen gehört, man wird gar nicht imstande sein, philosophisch irgendetwas Sinnvolles über den Menschen zu sagen, wenn man den Tod nicht problematisiert und nicht Fluchtpunkt, wenn Sie wollen, des Lebens macht.
Ja.
Ja.
Danke. Ich verstehe Ihre Hinweise sehr gut und Sie sind sehr wichtig und ich erhebe mitnichten einen Anspruch, dass das sozusagen in der Philosophiegeschichte nicht schon vorher vorgekommen ist, diese Figur, die man in der Literatur gelegentlich nennt, Inversion des Todes. Sie können es auch anders nennen. Auf diesen Titel will ich gar nicht so besonders viel Wert legen. Nun scheint mir allerdings auch, dass zwischen den philosophischen Epochen sozusagen die Funktionalisierung dieser Inversion eine andere gewesen ist. Die Selbstwahl, um in dem Terminus von Frau Hühn zu bleiben, mit Kierkegaard und Heidegger, scheint mir nicht unbedingt das platonische Problem gewesen zu sein, sondern es scheint dort andere Fragen eine Rolle gespielt zu haben. Aber das ist sozusagen, soweit zu der ersten Bemerkung. Die zweite Bemerkung, das ist natürlich jetzt etwas, wo man lange drüber streiten kann und auch meines Erachtens muss, ist die philosophische Anthropologie eine Biologie? Das scheint im Verständnis von Heidegger so zu sein, dass das eine Biologie ist. Es sieht auch auf den ersten Blick so aus. Nicht? Also das sind Leute, die sich mit den Biologen auseinandersetzen und dazu Überlegungen anstellen. Wenn es dem so wäre, hätte ich, und wenn es eine Wissenschaftstheorie der Biologie wäre, hätte sie für mich auch gar kein Interesse. Mir scheint es allerdings so zu sein, dass Heidegger viel klarer gesehen hat. Dann hätte er sie sozusagen noch viel einfacher beiseite wischen können, wenn es nur vereinfacht so eine Biologie gewesen ist oder eine Auseinandersetzung mit Biologie. Heidegger hat sehr deutlich, meines Erachtens viel deutlicher gesehen, dass das ein Potenzial hat, diese philosophische Biologie. Diese philosophische Biologie, und zwar im Sinne tatsächlich einer klassischen Ontologie. Und das würde ich sagen, ist bei den Autoren nicht zu sehen. Aber man kann es mit dem, wenn man als Philosoph noch einmal dran geht, stark machen. Also bei Plessner und Scheler in dem Spätschrift oder Gehlen ist sozusagen das, was ich im Sinne einer Ontologie des Lebens verstehen würde, das ist so nicht zu finden. Ich habe es sozusagen den aristotelischen Gedankengang mit in diese Überlegungen hineingebracht. Und man könnte jetzt sagen, Heidegger hat gesehen, dass man das machen kann. Nicht? Und dann ist es tatsächlich eine Rivalität. Dann taucht eine Schwierigkeit, das taucht eine Schwierigkeit auf. Das nächste ist, das dritte, was Sie gesagt haben, ist etwas, wozu ich vielleicht kurz was sagen möchte. Ich habe nicht gesagt, dass die Philosophie nichts über den Tod sagen kann. Ich habe nur gesagt, dass die Philosophie eine Grenze ihres Sagens über den Tod hat. Und das scheint mir eine Überlegung zu sein, die man durchaus mitmachen kann vor dem Hintergrund, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, dass eine aus meiner Sicht, wie ich es genannt habe, souveräne Philosophie ihre Grenzen mitreflektiert und diese Grenzen nennt und markiert und dann auch sagt, wo sozusagen sie vielleicht tatsächlich übergriffig wird und die Grenzen überschreitet. Ja? Ich würde nicht sagen, dass das wäre auch sehr eig, wenn ich sagen würde, die Philosophie habe nichts zum Tod zu sagen. Nicht, das war ja sozusagen alles, ich habe ja die ganze Zeit über Leben und Tod gesprochen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, meine Fragen schließen sich in gewisser Weise an manche der Fragen meiner Vorredner hier an, insbesondere auch an die von Herrn Angern. Zunächst mal die Kritik daran, dass allein der Tod ausschließlich die Vereinzelung des Daseins bewegen sollte, finde ich sehr plausibel im Anschluss an Sartre. Die andere Kritik, die Sie ja doch anbringen, nämlich an dem Todesbegriff und das, was, dem, was Sie Inversion nennen, scheint mir doch in gewisser Weise entweder dem methodologischen Anspruch in Sein und Zeit und der Fundamentalontologie selbst zu ignorieren oder zumindest zu verneinen. Sie haben es aber nicht explizit verneint, deswegen wollte ich ja nochmal nachfragen.
Ja.
Es geht ja nicht um den Tod von anderen, auch nicht von anderen Arten von Lebendwesen oder Lebensformen, sondern es geht um den Tod des Daseins in seiner Jemeinigkeit, zumindest habe ich es immer so verstanden. Und es geht, Heidegger, so dachte ich immer, ist auch sein methodologischer Anspruch nicht darum, etwas über den Tod auszusagen im Sinne eines assertiven Sprechakts.
Ja, ja.
Es soll ja eben keine Vorhandenheitsontologie sein. Und die Kritik, die Sie jetzt anführen und die Gegenmodelle scheinen eben genau diese Art von Vorhandenheitsontologie vorauszusetzen oder hier in irgendeiner Weise zu implementieren. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, wir verstehen das Leben einer Lebensform, also als etwas zu leben in der Funktions-, in der lebensdienlichen, in der Funktionsbeschreibung von Organen, die lebensdienlich sind. Ja, jetzt denke ich mir eine solche biologische Beschreibung von solchen Organen. Das ist natürlich.
Sie
sehen, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser fundamentalontologische Anspruch mit diesem starken methodologischen Anspruch von Ihnen zumindest negiert, aber hier in diesem Vortrag auch ignoriert wird.
Ja, nee, dann sozusagen, dass ich vielleicht den Heidegger, vielleicht auch wie Kollege Fiegerl, etwas phänomenologischer lese, als Heidegger sich zum Teil zeigt. Daran würde ich sozusagen festhalten. Nicht? Also aus der klassischen Richtung der Phänomenologie kommend. Ich will nur etwas richtigstellen. Diese Beschreibungen, die ich gemacht habe und die sehr elementar waren, nicht? Diese sozusagen illustrativen Charakter haben, die sind nicht, und damit decken sie sich, glaube ich, mit Heideggers methodischem Ansatz, sie beziehen sich nicht auf eine Vorhandenheitsontologie. Ich sage nicht, es gibt das Organ, das so funktioniert in diesem Zusammenhang mit diesem anderen Organ. Das wäre sozusagen, und dann wird da irgendetwas draus oder es wird nichts draus. Das ist gar nicht mein Punkt, auf den es ankommt. Im Gegenteil, da würde ich sagen, das wäre fürchterlich. So würde ich das nie verstehen wollen. Sondern ich würde es ganz im Sinne von tatsächlich, hier gehen Gehlen und Aristoteles sprechen eine Sprache, dass ich sagen kann, ich kann nur das Organ verstehen, wenn ich ein adäquates Verständnis des Lebens, der Lebensform habe. Der Kehlkopf des Menschen ist ein Kehlkopf des Menschen, weil ich ein adäquates Verständnis des Menschen habe und kann es nicht mit etwas anderem vergleichen, was ähnlich funktioniert, aber in einer anderen Lebensform, etwa bei Schimpansen oder irgendetwas anderem. Ja? Und das ist nicht eine Vorhandenheitsontologie, weil sozusagen dieser etwas Vorhandenes gar nicht identifiziert wird. Also das ist sozusagen die Antwort oder der Versuch der Antwort darauf.
Darf ich nochmal? Mhm. Also noch kurz nachgegriffen, Sie haben ja auch im Vortrag einen Konflikt gemacht zwischen Heidegger zum Beispiel und Wittgenstein im Traktatus. Und da frage ich mich immer, gibt es diesen Konflikt? Sie haben Wittgenstein so betont, dass der Tod kein Ereignis des Lebens sei.
Ja.
Ich habe es immer anders gelesen.
Ja, ja, ja.
Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Ja? Also nicht etwas, was man propositional spezifizieren könnte. Eben im Sinne einer Vorhandenheitsbeschreibung. Und so hatte ich auch immer den Heidegger verstanden. Und hier wollte ich schon nochmal nachfragen. Ja? Ergibt sich nicht, wenn man dieses Selbstverständnis von Heidegger ernst nimmt, nämlich diese Fundamentalontologie, ein anderer Blick und vielleicht nicht die Kritikmöglichkeit, die Sie jetzt hier geäußert haben.
Ja, schauen Sie, bei der Wittgenstein-Analyse, war ja keine Analyse, war ja nur ein Hinweis auf Wittgensteins Bemerkung im Traktatus 654 und die folgenden Paragraphen dann bis zum Ende, kurz vor 7. Der Punkt, auf den ich da hinaus wollte, war zweierlei, den einen habe ich genannt, dass zuerst einmal nicht, dass man nicht sagen kann, wenn man Autoren wie Wittgenstein, Carnap und Plessner, also ganz unterschiedliche Autoren im Blick hat, dass sozusagen das komplette frühe 20. Jahrhundert den Tod als Moment des Lebens begreift. Das ist sozusagen der erste Hinweis, sondern dass es andere Positionen gibt. So, das ist nur sozusagen Hinweischarakter historischer Art, der aber illustrativ erschließenden Charakter hat, weil er uns nämlich deutlich macht, offensichtlich kann man den Tod, ist der Tod nicht von allen Denkern so gedacht worden. Ja. Der zweite Punkt, der methodologische Aspekt von Sein und Zeit, ich sehe ihn, also wenn ich die zweite Frage jetzt nochmal richtig verstanden habe, aber Sie können sie verdeutlichen, vielleicht habe ich sie nicht richtig verstanden. Ich selbst bin der Ansicht, wie vielleicht der ein oder andere Kollege, die ein oder andere Kollegin auch, dass Sein und Zeit tatsächlich ein bleibendes Werk der Philosophiegeschichte ist und auch sein kann ohne das Todeskapitel und bleiben kann. Und es gibt da zwei Überlegungen. Entweder man kann ganz auf das Todeskapitel verzichten, es gibt einige Autoren, die das machen, sie ziehen dann, sagen dann, das nachfolgende Kapitel zum Gewissen ist sozusagen das Entscheidende. Oder man könnte sagen, und dafür habe ich nicht heute eine Lanze gebrochen, sondern nur zur Diskussion gestellt, ob dieses Todeskapitel nicht durch eine Ontologie des Lebens ersetzt werden kann, ohne dass der Gesamtzusammenhang ins Wanken gerät. Und das ist sozusagen ein zur Diskussion stellen, das ist nicht die endgültige, der endgültige Versuch der Lösung.
Ja, vielen Dank, Herr Bermes, für den Vortrag. Ich will versuchen, ein bisschen diese Konkurrenzsituation, die Sie angesprochen haben, zwischen Plessner, philosophische Anthropologie und Heidegger, versuchen, etwas dazu beizutragen. Wobei, ich bin nun Soziologe, das heißt ein Vorhandenheitsontologe, sonst müsste ich ja meinen Job aufgeben. Aber ich kann sagen, was mich immer fasziniert hat bei Heidegger, das ist diese Geste, ich würde mal sagen, des Aufräumens, dass er Positionen vorstellt und sie dann mit einem radikalen Fragen abräumt, wegräumt, um irgendwie wieder neu anzufangen. Und das finde ich ungeheuer sympathisch, weil das hat was mit Denken zu tun und nicht einfach nur mit Wissenschaft, um so Heidegger etwas abzuwandeln. Ich glaube, in dieser Diskussion, die Martin gestern angestoßen hat, die heute auch mit dem Sein und dem Seienden immer wieder kam, das ist ja auch diese ontologische Differenz ist ja auch so eine kleine Maschine zum Abräumen. Nicht? Es kommt immer was, das wird als Seiendes deklariert und dann kommt es weg. Und was das Sein angeht, weiß ich ja nicht. Mystik fand ich schon vielleicht eine interessante Sache. Nichts Genaues weiß man nicht. Und das ist faszinierend, finde ich auch. Das ist ein richtiges Loch, das hat einen Sogeffekt. Das finde ich auch die Heidegger-Faszination. Man kommt in einen Sog hinein. Okay, aber wenn man jetzt mal überlegt, was könnte es denn sein, wenn wir es irgendwie mal halbwegs vernünftig benennen? Ist das Sein und das Seinsgeschichtliche etwas, was in anderen Termini so etwas wie eine Kosmologie ist? Ist das eine Kosmologie? Ist das das All oder das Ganze der, oder die unversehrte Erde? Die hatten wir, das fand ich auch eine interessante Bemerkung. Ist das sowas? Oder irgendwie, man kann das ja mal probeweise durchspielen. Oder es ist ein Gott oder Mystik oder wir können nichts genau sagen, dann haben wir aber auch schon die Grenze irgendwo erreicht. Ich schiebe das deshalb davor, weil für dieses Todesthema heute, finde ich, schon der entscheidende Differenzpunkt ist, ob wir mit dem Leben anfangen, und zwar in einem vernünftigen Lebensbegriff. Und der vernünftige Lebensbegriff setzt ein, vorhandenheitsontologisch mit der Biosphäre. Das heißt, mit einem Denken des Organischen. Und das ist Plessners Einstiegspunkt, eine Philosophie des Organischen, eine Biosophie. Noch bevor wir überhaupt beim Menschen sind, haben wir es mit sich reproduzierenden Makromolekülen zu tun. Das ist nämlich Leben, das ist vorhandenes Leben. Naturhistorische Tatsachen, also da wären wir schon sehr bei dem, was Sie von Husserl aufgerufen haben. Und dann haben wir in der philosophischen Anthropologie das, was Sie Lebensformen nennen, typisiert Pflanze, Tier, Mensch. Und das sind Dinge oder Phänomene, die nicht nur etwas sind, was ich von außen sehe, also in der Er-Position, sondern auch in der Ich-Position. Weil wenn wir mit dem Vegetativen anfangen, mit dem Pflanzlichen, können wir Prozesse etwa der Ätzung an Blättern ausprobieren. Und wir können diese ätzenden Stoffe auch an unserer Hand ausprobieren. Wir werden ähnliche Prozesse sehen, der Verletzung etc. Das heißt, das Vegetative, die vegetative Stufe des Lebens ist nicht etwas jenseits des Menschen, sondern die ist integriert bei uns. Genauso die tierische Stufe, was Sie sofort sehen können, wenn Sie sich mal die Kulturgeschichte der Käfige angucken. Da passen Menschen rein, da passen Tiere rein. Oder wie Plessner sagt, die Aktion ist der höchste Ausdruck der Freiheit, ist auf dem tierischen Niveau gegeben, nicht auf dem menschlichen, die Aktionsfreiheit, dass man weglaufen kann, raus kann etc. Ich wollte nur sagen, wenn wir sozusagen so Stufen des Organischen vom Leben her aufbauen, dann kann man vielleicht die Konkurrenz zu Heidegger darin sehen, dass das alles, was da jetzt auch in Auseinandersetzungen mit der modernen Wissenschaft an Wissen hervorgebracht wird, was dann auch reflektiert wird, dass er das, ja, warum wegräumen wollte. Das ist eigentlich meine Frage an Heidegger. Warum kippt er das immer wieder weg? Warum? Und dann bleibt in der Tat nicht viel übrig, außer der Charme oder das Interessante dieser großen eliminatorischen Geste.
Herr Esbach, vielen Dank. Also ich habe ein ambivalentes, also ich habe, so wie ich, also in diesem Vortrag habe ich auch zur philosophischen Anthropologie ein ambivalentes Verhältnis. Also ich würde nicht sagen, man kann jetzt sozusagen nach einer Baukastenphilosophie, nicht, da nimmt man das Todeskapitel rein und nimmt Plessner an die Stelle und dann ist alles gut. Das wäre schlecht gedacht und kaum Philosophie. Lassen Sie mich zwei, drei Bemerkungen machen. Bezogen auf den Stufenbau müssen wir uns zuerst mal überlegen, und das machen die Autoren zum Teil, nicht alle, was hier Stufenbau eigentlich bedeutet. Also in welchem, wie man hier von Stufen sprechen kann. Joachim Fischer, auf den Sie hingewiesen haben, hat das versucht, bei Plessner zu rekapitulieren. Ich will nur eine Alternative nennen. Gehlen braucht überhaupt gar keinen Stufenbau. Er hat gar keinen, um über das Leben zu sprechen. Und das scheint mir nicht uninteressant zu sein für das, was ich heute vorgestellt habe. Ich würde sagen, unser primordiales Verständnis vom Leben ist an die Beschreibung von Lebensformen gebunden, ohne dass wir uns auf einen Stufenbau beziehen würden. Oder ohne dass wir einen Stufenbau in Angriff nehmen würden. Ja? Also der Stufenbau scheint mir, um es mit Husserl zu sagen, eine höhere Konstitutionsstufe zu sein in der Beschreibung des Lebendigen, in der Ordnung der Lebensform. Ihre Frage, warum Heidegger die Anthropologie sozusagen so radikal und der Gestus der Radikalität des Abräumens, den haben Sie ja dargestellt, warum er das gemacht hat, kann man viele Antworten finden. Man kann sagen, das ist der Gestus, nicht der Gestus des Philosophierens. Herr Sommer hat darauf hingewiesen, der Selbstpositionierung in der Arena der Philosophen, um sozusagen zu Gehör zu kommen. Man wird auch vielleicht sagen, dann habe ich Platz im Regal, um sozusagen andere Bücher hinzustellen, nicht? Dann kann ich die wegräumen. Man wird viele Bemerkungen finden können. Ich glaube, dass das sozusagen vergleichsweise äußerliche Hinweise sind, allerdings nicht der Gestus des Philosophierens. Mir scheint die Sache tiefer zu liegen, und darauf ist auch Herr Arnold, glaube ich, ist in dem Vortrag eingegangen. Was ich ja vorgestellt habe, ist ein Denken, was, wenn man es jetzt sozusagen übel mit mir meint, tief in der thomistischen Tradition steht. Nicht? Das ist die aristotelisch-thomistische Tradition der Beschreibung des Lebendigen. Ja? Mit der Heidegger zu kämpfen hatte. Ich würde allerdings sagen, das entscheidet sich an der, egal ob er damit zu kämpfen hatte aus persönlichen Gründen, das ist ein Kampf an der Sache. Welche Sachbeschreibung trifft hier zu? Und ich habe die Vermutung, dass die Evidenz in der aristotelisch-thomistischen Tradition nicht die schlechteste Evidenz ist zur Beschreibung des Lebendigen. Unabhängig von allen theologischen Konzepten, die damit noch verbunden werden. Ja? Und insofern ist das nicht nur ein Aufräumen mit anderen, man könnte fast sagen, es ist auch ein Selbstaufräumen, eben um diesen Ballast abzuräumen, den er mit sich trägt oder meint mit sich zu tragen. Und damit ist vielleicht etwas zu viel zu Bruch gegangen oder etwas zu viel abgeräumt worden, nämlich dass wir, wie ich es dann sagen würde, in einer tatsächlich jetzt wieder Husserls gewendeten Phänomenologie, dass wir sozusagen die Sinnressourcen unseres Verständnisses von Leben damit aufs Spiel setzen, indem wir nicht mehr, keine Einordnungen mehr finden, weder in die Lebensform, in die Ethik, in die Biologie, in die Anthropologie oder etwas anderes.
Ja, ganz herzlichen Dank.